Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für unseren heutigen Sonntag lesen wir und hören wir miteinander 1. Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht er, nämlich Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du wirst sehen, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Hört meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, zwei Bergarbeiter stehen am Straßenrand der Großstadtgemeinde Essen und unterhalten sich. Da kommt Pfarrer Wilhelm Busch vorbei, den sehen wir ganz links im Bild. Er grüßt die beiden im Vorübergehen. Und dabei bekommt er gerade noch so im Vorbeilaufen mit, wie der eine zum anderen sagt: Das ist der Pfarrer Busch, ein ganz ordentlicher Mann. Aber er hat leider einen Tick. Busch dreht sich um, fragt mit aufkommender Empörung: Was habe ich? Einen Tick? Ja, wiederholt der Bergmann, ohne auf Buschs Zwischenfrage zu reagieren: Also ein ordentlicher Mensch ist er. Nur eben, er hat einen Tick. Er redet immer von Jesus. Bei Wilhelm Busch hat sich die aufkommende Empörung schlagartig gelegt. Er ist jetzt hoch erfreut. Wegen dieses Vorwurfs fühlt er sich nicht verletzt. Er kommt sich vor wie einer, dem gerade ein Orden verliehen wurde. Liebe Geschwister, wahre Christen, erkennt man daran, dass Jesus ihnen über alles wichtig ist. Er ist die Mitte ihres Lebens, der Grund ihrer Freude und das Ziel ihrer Hoffnung. Und wenn die Welt tausendmal meint, wir hätten einen Tick, wenn wir viel von Jesus reden, dann sollten wir uns diesen Vorwurf als Auszeichnung an die Jacke heften. Dass wir uns doch nicht von der Verrücktheit dieser Welt irre machen lassen. Das Wort verrückt meine ich dabei ganz wörtlich. Verrückt heißt ja, dass da etwas weggerückt worden ist von seinem richtigen Platz, nämlich der rechte Maßstab des Lebens. Wenn einer jeden Samstag ins Fußballstadion geht, der ist halt fußballbegeistert. Aber wenn einer jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, dann ist er schnell ein frommer Spinner. Wenn einer die ganze Woche kein anderes Thema hat als Fußball, der ist völlig normal. Wer aber die Woche über von Jesus redet, der hat wie Wilhelm Busch einen Jesus-Tick. Wenn einer dreimal die Woche Leichtathletik trainiert, dann ist er ein engagierter Sportler. Wenn sich aber einer dreimal in der Woche in der christlichen Gemeinde einsetzt, dann ist er nicht mehr ganz normal. Aber, liebe Geschwister, passt dieser Maßstab der Welt? Was hat denn mehr Bedeutung für unser Leben? Was hilft's einem, wenn er jeden Samstag ins Fußballstadion geht? Es kostet ihn eine Menge Geld. Was hilft's einem, wenn er es schafft, als Leichtathlet die 100 Meter noch 400stel Sekunden schneller zu laufen als die anderen? Gut, ein sinnvoller Sport trainiert den Körper und hält ihn etwas länger fit. Aber in ein paar Jahren wird auch dieser wohltrainierte Körper von den Würmern gefressen. Der andere aber verbringt in ein paar Jahren sein Leben mit einem himmlischen Auferstehungsleib in der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Wer von den beiden ist jetzt der Spinner? Wer von beiden hat einen Tick? Wem von beiden gehört die Zukunft? Zukunft hat, wer zu Jesus gehört, dem Lamm Gottes. Deshalb lassen wir uns die Maßstäbe dafür, worauf es im Leben wirklich ankommt, nicht verrücken. Nehmen wir den Vorwurf, einen Jesus-Tick zu haben, wie Wilhelm Busch, gerne bei Bedarf in Kauf. Warum aber ist Jesus so wichtig? Weil Jesus das Lamm Gottes ist. Hier ein Ausschnitt vom berühmten Isenheimer Altar. Ganz besonders, wenn man hinguckt, was fällt einem auf, auch wenn man es vielleicht nicht weiß, manche wissen es natürlich, das ist dieser Zeigefinger, wenn man den anguckt, da fällt einem auf, der ist übernormal lang. Das lag nicht daran, dass der schlecht gezeichnet hat, der konnte sehr gut, sondern das ganze Bild ist natürlich Symbolik. Und dieser überlange Zeigefinger Johannes des Täufers weist auf Jesus, das Lamm Gottes, und dann natürlich auch noch das Lamm drunter. Weder stand unterm Kreuz von Golgatha wirklich ein Lamm, noch Johannes der Täufer, der war schon Jahre vorher hingerichtet worden. Kunst, symbolische Darstellung. Johannes der Täufer unterm Kreuz, der hinweist auf Jesus, dieser ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Lamm Gottes. In diesem Begriff steckt schon für sich eine ganze Predigt. Man könnte wahrscheinlich mühelos ein ganzes Jahr eine Predigtreihe halten, nur allein über den Begriff Lamm Gottes. Über all das an Aussagekraft, was an einer unglaublichen Fülle in diesem einen einzigen Begriff drinsteckt, vom Auszug aus Ägypten, dem Passahlamm, über Jesaja 7, 53, Vers 7, bis hin zur Offenbarung, wo wir es in der Lesung gehört haben, das Lamm Gottes auf dem Thron. Da kommen wir ganz zum Schluss nochmal. Lamm Gottes. Um diesen Begriff richtig zu verstehen, müssen wir zurückblicken zum einen aufs Passafest, zum anderen auf den alttestamentlichen Opferdienst. Durch diesen Opferdienst wurde den Israeliten täglich ihre Schuld und ihre Erlösungsbedürftigkeit vor Augen gestellt. Im Tempel in Jerusalem wurden jeden Morgen und jeden Abend Lämmer geschlachtet als Opfertiere für die Sünden des Volks. Das Lamm steht damit als das Opfertier schlechthin im Mittelpunkt. Selbst in den schlimmsten Belagerungszeiten wurde dieses von Gott geordnete Opfer durchgehalten. Der Höhepunkt dieser Opfer war der große Versöhnungstag. Es war der einzige Tag des Jahres, an dem der hohe Priester ins Allerheiligste treten durfte. Dazu musste er aber als erstes einen jungen Stier schlachten für sich und seine Familie. Auch der hohe Priester durfte nicht da einfach reinlatschen, auch nicht einmal im Jahr, sondern er musste erst sich selbst und seine Familie reinigen vor der Heiligkeit Gottes. Vom Blut, den er also für sich und seine Familie, des Stieres, den er für sich und seine Familie geschlachtet hatte, nahm er dann mit ins Allerheiligste und sprengte davon auf die Deckplatte der Bundeslade im Allerheiligsten. Dann ging er wieder hinaus und dann schlachtete er einen Ziegenbock als Sündopfer für das Volk. Und auch vom Blut dieses Ziegenbocks nahm er dann und ging nochmal ins Allerheiligste und sprengte vom Blut dieses Ziegenbocks zur Versöhnung des Volkes auf die Deckplatte der Bundeslade. Was dann bei diesen verschiedenen Opferfesten an Blut floss und an Opfer zum Himmel aufstieg, liebe Geschwister, das war eine ungeheure Menge. Hier wurden Tausende, zum Teil zigtausende Tiere an einem einzigen Tag als Opfer dargebracht. Das waren gewaltige, beeindruckende Feste und Vorgänge, die mit großen Feierlichkeiten und Festessen für das ganze Volk verbunden war. Da wurde ja nicht nur Sündopfer und Brandopfer dargebracht. Wichtige Teile der Opfertiere dienten dann den Priestern und auch den Opfernden selbst als Festessen gleich, wenn sie um das Haus Gottes zusammenkamen und feierten. Diese gewaltigen Zeremonien machten Eindruck, das blieb hängen und das betraf persönlich. Wenn ein Israelit da sein Opfertier brachte, wenn er ihm beim Sündopfer selbst die Hand auf den Kopf legte, warum legt der, der das Opfer bringt, seinem Opfertier die Hand auf den Kopf? Um symbolisch seine Schuld auf das Opfertier zu übertragen. Und dann tötete er es mit eigener Hand und ließ das Blut ausfließen. Da erfuhr er es ganz persönlich und ganz hautnah, Sünde bringt den Tod. Für meine Sünde muss dieses Tier sein Leben lassen. Das war der Sinn dieses Opfers, dass Gott seinem Volk mit diesen Opfern ganz hautnah zeigt, so gravierend, so schwerwiegend ist eure Sünde. Mit Blut muss sie weggewaschen werden. Auch das heilige Zelt und das Allerheiligste mussten beim großen Versöhnungstag von der Schuld des Volkes gereinigt werden. Damit wurde deutlich gemacht, so heilig ist Gott und so unheilig ist der Mensch. So viel Aufwand braucht's, dass der unheilige Mensch sich überhaupt nur von Ferne Gott nahen kann. Von wegen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Wir kommen alle in die Hölle, weil wir nichts anderes verdient haben, wenn wir nicht Vergebung haben durch das Blut des Lammes. All diese Opfer, all dieses ganze gewaltige Geschehen war nur eine symbolische Handlung auf Jesus hin, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und deshalb nochmal der überlange Zeigefinger Johannes des Täufers, dieser ist der wahrhaft die Sünde wegnimmt. Dieser ist das eine wahrhaftige Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das griechische Wort, das Elberfelder übersetzt mit wegnimmt, heißt wörtlich aufheben. Das heißt, Jesus hebt meine Sünde auf. Er nimmt unsere Sünden auf sich. Er macht unsere Sünde zu seiner Sünde. Das unschuldige Lamm Gottes macht sich zum Sündenbock der ganzen Welt. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt der Taufe, nicht nur der Taufe Jesu, sondern auch unserer Taufe. Indem ein Mensch zur Taufe kommt, bekennt er sich eigentlich zuallererst zu seiner Sünde. In seiner Taufe bekennt sich Jesus zu unserer Sünde. Er selber hat ja keine. Er macht unsere Sünde zu seiner und trägt unsere Sünde dann weg ans Kreuz von Golgatha. Und nicht nur unsere, sondern die der ganzen Welt. Ich habe diesen Vers 29 uns extra mal mit Folie nach vorn geworfen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich hatte schon bei anderer Gelegenheit wohl auf diesen Vers hingewiesen, Geschwister, zwei Dinge ganz, 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 ganz wichtig. Die Sünde, eine einzige. Eine einzige Sünde nimmt Jesus weg. Jetzt wird es ganz spannend, welche, von wem. Nimmt er von mir eine weg oder von der Heike oder von der Alma? Von wem nimmt er eine, die Sünde weg, eine einzige? Nicht eine bestimmte Menge an Einzelsünden nimmt Jesus weg. Das ganze Sündenpaket, die Sünde in ihrer Gesamtheit. Liebe Geschwister, deshalb die Sünde. Die Trennung der Menschheit von Gott überhaupt. Alle Sünden, die daraus dann als Tatsünden herausfließen. Für all das hat Jesus am Kreuz sein Blut vergossen. Die Sünde. Vollständig. Restlos. Und dann der Welt, liebe Geschwister. Nicht nur die Sündenpakete einzelner, nein, die Sünde der Welt, wörtlich des Kosmos. Also nicht nur die einzelnen Sünden hat Jesus weggenommen, sondern die Sünde in ihrer Gesamtheit und nicht nur die Sünde einzelner Menschen, sondern die Sünde der Welt. Der Welt, nicht einzelner
oder gar nur derjenigen, die daran glauben und sich Christen nennen. Alles, was irgendeinen Menschen, ja irgendein Wesen im gesamten Kosmos von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen und ans Kreuz getragen. So hat er eine vollkommene Erlösung geschaffen für den gesamten Kosmos, für alles, was da kreucht und fleucht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Sünde der Welt. Liebe Geschwister, liebe Gäste, seit Golgatha kann jedem Menschen die Schuld seines Lebens vergeben werden. Und jeder Mensch, ausnahmslos jeder, braucht Vergebung und Versöhnung. Denn die ganze Welt ist ja von Gott getrennt. Keiner, kein einziger kann gerettet werden, ohne dass er das Opfer dieses Lammes für sich persönlich annimmt. Hier am Kreuz ist unser Heil vollbracht, unser aller Heil. Und ich kann nicht müde werden, darauf hinzuweisen, wenn es irgendeinen anderen Weg gäbe, das ist ja immer wieder eine moderne Geschichte, gerade in der heutigen Zeit, ja aber die anderen Religionen und so weiter und so fort. Wenn es irgendeinen anderen Weg zum Heil gäbe, wenn irgendeine andere Religion auch ein möglicher oder gültiger Weg der Erlösung wäre, wozu hätte Jesus Mensch werden sollen? Warum hätte sich Gott sein Liebster, seinen eingeborenen Sohn vom Vaterherzen reißen, in die Finsternis und Verlorenheit dieser Welt werfen sollen, ihn am Kreuz jämmerlich sterben lassen, wenn es schon andere Heils- und Versöhnungswege gegeben hätte? Dann hätte schlicht ein weiterer Bote vielleicht genügt, der auf die bereits bestehenden Wege hinweist. Aber es gibt keinen und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, der, nicht einer von mehreren, der Einzige. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Einzig und allein, weil es noch keinen Erlösungsweg gab, muss Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen und unsere Sünde wegnehmen ans Kreuz von Golgatha. Im letzten Buch der Offenbarung, wie wir es in der Lesung gehört haben, begegnen wir Jesus wieder als dem Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt. Liebe Geschwister, welche Tragik, wenn eines Tages im Gericht die Menschen vor dem Lamm Gottes stehen. Das sehen wir nochmal. Die ganze Tragweite. Jesus sitzt auf dem Thron als das Lamm. Und die Menschen, die ihn nicht angenommen haben, die stehen vor dem Lamm. Sie stehen vor dem, der ihre Schuld getragen hat. Sie sehen in seiner Hand die Listen ihrer Sünde, durchgestrichen mit seinem Blut, das er für sie vergossen hat. Und doch gehen sie verloren, ewig verloren wegen einer Schuld, die längst bezahlt wurde. Sie werden nicht verurteilt wegen ihrer Sünden. Ihre Sünden wurden weggenommen ans Kreuz. Sie werden verurteilt, weil sie ihre Erlösung nicht angenommen haben. Liebe Geschwister, ich sage das immer wieder, was muss das für ein wahnsinniger Schmerz sein, wenn ein Mensch vor dem Lamm Gottes steht und ihm aufgeht, Jesus hat alles weggenommen, was mich von der himmlischen Herrlichkeit vom Vater trennt. Aber ich habe Nein gesagt. Ich habe es für mich nicht angenommen. Ich gehe verloren, grob unnötig, ganz und gar unnötig. Die Tür in die Herrlichkeit stand auch für mich, Himmel, Sperrangel weit offen. Und ich bin nicht durchgegangen. Wir dagegen, die diese Versöhnung für uns angenommen haben, liebe Geschwister, wir sind frei von aller Schuld. Martin Luther hier in der Mitte im Kreis seiner Familie, rechts dahinter übrigens, links da, man sieht es hier ein bisschen knapp, Philipp Melanchthon, erzählt einmal seinen Freunden einen Traum. Der Teufel hat ihm eine eng beschriebene Liste seiner Sünden gezeigt. Prüfen hält nun Luther diese Liste in der Hand und sieht sie Punkt um Punkt von oben nach unten durch. Als er fertig ist, fragt er den Teufel, sind das alle meine Sünden? Nein, antwortet der Teufel und bringt schnell noch eine viel längere Liste. Auch diese zweite Liste sieht Luther Punkt um Punkt durch, stimmt alles haargenau, was draufsteht. Sind das nun alle, fragt Luther. Ja, das sind alle, antwortet ihm der Teufel. Da sagt Luther, hier hast du eine Feder und rote Tinte. Schreib, du hast noch was ganz Wichtiges vergessen. Ganz gespannt, was er denn vergessen hat, nimmt der Teufel die Feder und Luther sagt ihm, schreibe mit roten Buchstaben quer über die ganze Liste das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Da zuckt der Teufel zusammen, stößt das Fass mit roter Tinte um, das wie ein breiter Strich über die ganze Liste fließt und verschwindet. Das Blut Jesu Christi macht uns rein. Das ist Evangelium, liebe Geschwister. Unsere ganze Sünde ist durchgestrichen durch das Blut des Lammes. Nur wir leben heute in einem Volk, das diese Tatsache meist nicht mehr zu schätzen weiß. Wir leben in einem Volk, das keine Sünde mehr zu haben meint. Schuldig ist heute ja keiner mehr wirklich. Das ist übrigens in letzter Konsequenz ein Grundproblem der Evolutionslehre des Darwinismus. Warum? Wenn der Mensch nur noch Materie ist und nicht mehr Geist, beziehungsweise wenn das, was man vielleicht noch Geist nennt, auch nur eine Funktion der Materie ist, nur noch das Ergebnis von irgendwelchen biochemischen Abläufen, wo auch immer, dann ist der Mensch nicht mehr verantwortlich für das, was er tut. Achtet mal genau drauf, auch aus dem, was in den Nachrichten überall kommt, läuft im letzten Grunde genau darauf zurück. Was kann ich dafür, wenn ein paar biochemische Prozesse in meinem Leib mich so steuern? Nichts. Deshalb können Menschen noch krank sein. Da funktionieren die biochemischen Prozesse nicht so wie beim normalen Menschen. Das heißt, ihr Gehirn erwünscht dann produziert infolge unerwünschte Entscheidungen. Aber moralisch sind sie ohne Schuld. Sie können ja nichts dafür. Wenn sie Kinderschänder sind zum Beispiel, sind ja so veranlagt. Oder Homosexualität ist dann eben auch eine Laune der Natur oder gar zur Schöpfungsvariante ernannt. Wie sollen Menschen, die so im Bewusstsein eigener Unschuld leben, etwas anzufangen wissen mit dem Lamm Gottes, das ihre Sünde wegnimmt? Sie haben ja gar keine. Aber dieses Problem des mangelnden Sündenbewusstseins gab es schon früher. Zu Ernst Modersohn, Pfarrer und Evangelist, den wir hier auf dem Bild sehen, kam eines Tages eine Frau zum Gespräch. Sie wollte sich bekehren. Schön, ich finde das immer klasse, wenn Menschen sich bekehren wollen. Modersohn fand das bestimmt auch immer klasse, aber er fragte ganz kritisch nach. Wir versäumen das manchmal, sollten wir auch tun, kritisch nachfragen. Modersohn fragte die Frau, ja, warum wollen Sie sich denn bekehren? Haben Sie denn gesündigt? Nein, ich bin immer eine ehrliche Frau gewesen, erwidert sie im Ton der Entrüstung. Also, eine Sünderin sind Sie nicht, vergewissert sich Modersohn. Nein, was denken Sie von mir? Nun, sagt Modersohn, dann brauchen Sie sich auch nicht bekehren. Aber die Frau will sich bekehren, obwohl sie eigentlich gar keine Bekehrung braucht, wenn sie doch keine Sünderin ist, wovon auch. So dreht sich das Gespräch eine ganze Weile im Kreis. Dann sagt Modersohn, ich will Ihnen einen Rat geben. Gehen Sie nach Hause und bitten Sie den Herrn, Herr, zeige mir mein Herz so, wie du es kennst. Aber bitte sagen Sie das dem Herrn nicht nur einmal und nicht mit den Lippen, sondern mit ganzem Herzen. Nach 2 Tagen kommt die Frau wieder mit einem ganz verweinten Gesicht. Ach, schluchzt sie, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schlecht bin. Was hat mir der Herr alles gezeigt? Mein ganzes Leben ist er mit mir durchgegangen. An Sachen hat er mich erinnert, die hatte ich schon längst vergessen. Es ist ganz schrecklich. Glauben Sie wohl, dass der Herr für so eine wie ich bin noch Gnade hat? Modersohn hat den Kopf geschüttelt. Nein, liebe Frau, für solche gibt es keine Gnade mehr. Nein, natürlich nicht. Gegenteil. Ja, sagt Modersohn, vorgestern konnte der Heiland nichts mit ihnen anfangen. Denn des Menschensohn ist gekommen, Sünder selig zu machen. Aber heute, wo sie das bekannt haben, dass sie eine Sünderin sind, da ist er der rechte Heiland für sie. Dass doch auch wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Jesus brauchen, das Lamm Gottes. Und dann braucht es auch eine klare Entscheidung, dass wir zu Jesus kommen. Dass wir ihm sagen, ja, ich will mit meinem alten Leben wirklich brechen. Ich will ganz zu dir gehören. Ich will annehmen für mich ganz persönlich, was du am Kreuz vollbracht hast. Ich will zu dir gehören, sei du mein Heiland und mein Herr. Und dann dürfen wir uns auch taufen lassen, als Sünder hineinsteigen ins Bad der Taufe und als Gerechtfertigte raussteigen zu einem neuen Leben mit Jesus. Und so bekommen wir Heilsgewissheit. Gewissheit, dass wir eines Tages mit dabei sind bei der Schar der Erlösten in der himmlischen Herrlichkeit. Und so dürfen wir heute, frei von aller Sünde, als Gerechtfertigte und Heiliggesprochene auch zum Tisch des Herrn und in den Gaben von Brot und Wein miteinander feiern, dass der Herr, das Lamm Gottes, seinen Leib und sein Blut für uns gegeben hat. Amen.